Im Namen unseres Herrn Jesus Christus möchte ich Sie, möchte ich euch ganz, ganz herzlich grüßen. Wir freuen uns, meine Frau und ich, dass wir nach längerer Zeit wieder mal in Coesfeld sein dürfen und vor allem heute mit euch gemeinsam den Gottesdienst feiern. Es sind schon ein paar Jahre her, dass wir das letzte Mal in der Synagoge waren, hier in diesen heiligen Räumen zum ersten Mal. An dieser Stelle auch unsererseits nochmal herzlichen Glückwunsch zu diesen wunderbaren Räumen hier und Gottes Segen in jeder Beziehung. Kirchengeschichtlich befinden wir uns in der letzten Passionswoche. Wie wir das eben gelesen haben, rein vom Ablauf her ist Jesus Christus heute quasi vor fast 2000 Jahren in die Hauptstadt nach Jerusalem eingezogen. Mit dem einen Ziel, dort für uns am Kreuz zu sterben. Die Passionszeit ist ein Anlass, um gerade über diese Zeit nachzudenken. Über den ersten Höhepunkt im heilsgeschichtlichen Handeln unseres Herrn Jesus Christus, nämlich über die Erhöhung des Sohnes Gottes am Kreuz. Das ist die Kernbotschaft des Evangeliums. Das Leiden, das Sterben und natürlich für uns Christen die Auferstehung als der absolute Höhepunkt des neuen Lebens. Passionszeit, Zeit zur Stille, zur Besinnung, bietet zwei Möglichkeiten. Die eine ist, dass Menschen sagen, das ist mir alles zu grauenvoll, was da geschehen ist. Und die anderen sagen, das ist zu wunderbar, um das zu verstehen. Das Grauenvolle am Karfreitag bezieht sich nicht auf das Handeln Gottes in seinem Sohn Jesus Christus, sondern auf das Handeln des Menschen an dem Sohn Gottes. Das Wunderbare an dieser Geschichte ist die Besiegelung der ewigen Liebe Gottes, von der wir eben gesungen haben. Das Kreuz ist der Beweis der Liebe Gottes an uns Menschen und letztlich das Siegel Gottes auf diesem Ereignis, das nie wieder rückgängig gemacht werden kann. Damit können wir sagen, am Karfreitag hat Gott seine Liebe ein für alle Mal bewiesen und besiegelt. Und niemand sollte daran zweifeln. Damit wir dem Ereignis von Karfreitag ein Stückchen näher kommen und uns so ein bisschen vor Augen malen können, was damals geschehen ist, möchte ich über drei Menschen sprechen. Zum Gesamtthema Menschen unter dem Kreuz Jesu, die drei Schwerverbrecher. Nun kann es sein, dass einige unter uns sagen, hat er sich da gerade versprochen? Die drei Schwerverbrecher am Karfreitag? Gehört etwa Jesus auch zu diesen Schwerverbrechern? Nein. Aber ich will es gleich erläutern. Und diese drei Schwerverbrecher, um die es geht, konnte man typologisch stellvertretend für alle Menschen sehen. Aber das Entscheidendste ist, der später in der Mitte zwischen den zwei Schwerverbrechern leiden und sterben musste. Das ist das Entscheidende. Nur weil Jesus mittendrin war, ist diese Geschichte von Interesse. Wenn Jesus an dem Tag nicht gekreuzigt wäre, hätte niemand über diese Geschichte was gewusst. Und sie wäre auch belanglos. Denn schließlich haben die Römer immer wieder mal Menschen gekreuzigt. Genauso wie damals, als Jesus gekreuzigt wurde. Circa 33 nach Christus. Passend zum Fest, Passafest der Juden. Quasi als Höhepunkt dieses großartigen Festes, das die Israeliten gefeiert haben als Auszug aus Ägypten, pflegten die Römer gerade an diesem Tag sozusagen Ostern, in dem Fall Karfreitag, Menschen zu peinigen, die zum Tode verurteilt waren, sie zu quälen, aber auch gleichzeitig, um den Juden eine Freude zu machen, auch jemanden freizulassen, als Zeichen der Anerkennung für das jüdische Volk. Also Kreuzigungen waren im Römischen Reich nichts Ungewöhnliches. Allerdings wurden fast immer nur Sklaven oder Schwerverbrecher, verständlicherweise, die von der römischen Justiz zum Tode verurteilt wurden, gekreuzigt. In unterschiedlicher Art und Weise. Die meisten von ihnen wurden ans Kreuz gebunden. Jesus wurde ans Kreuz genagelt, nochmal eine Stufe qualvoller. Und dann hingen nun Menschen bis zu 36 Stunden am Kreuz. Gemäß der jüdischen Tradition und Vorgaben durfte niemand bis zum Sonnenuntergang am Kreuz hängen. Allerdings, wenn die Juden von der Kreuzigung sprachen, dann ging es darum, dass einer bereits, der verstorben ist, ans Kreuz gehängt wurde, als abschreckendes Beispiel, aber niemals als Martyrium im Sinne zu Tode quälen am Kreuz. Also die Ereignisse am Kreuz, einerseits im Römischen Reich nichts Ungewöhnliches, das Besondere an dieser Geschichte macht wirklich der aus, der mittendrin war. Seit dieser Zeit, nachdem Jesus am Karfreitag zwischen zwei Verbrechern gekreuzigt wurde, bekommt dieses Kreuz eine großartige Wende. Vom Zeichen der Strafe, der Qual, der höchsten Verachtung wird ein Zeichen der Liebe. Heute weiß normalerweise alle Welt, auch im Islam, vor allem dort, ist das Kreuz das Zeichen der Christen. Für die Juden allerdings war das ein Zeichen des Fluches. Denn wer ans Kreuz erhöht wurde, der war von Gott verlassen, verworfen, verachtet. Paulus spricht von dieser Wende der Kreuzigung im 1. Korintherbrief 1, Vers 18, wenn er sagt, denn das Wort vom Kreuz ist denen eine Torheit, die verloren werden. Uns aber, die wir selig werden, ist eine Gotteskraft. Deswegen lasst mich das noch einmal sagen. Entweder ein Zeichen des Schreckens, das, was die Menschheit zustande gebracht hat. Und das ist wahr. Karfreitag ist nun mal die dunkelste Stunde in dieser Weltgeschichte. Da glaubte der Mensch, sein Recht auch über Gott in die Hände nehmen zu können und über Gott das Urteil sprechen zu können. Und wenn alle, die etwas in Israel zu sagen hatten, ob das nun aus der Monarchie Herodes oder aus dem Römischen Reich Pilatus oder sonst die Schriftgelehrten, aus dem Judentum, auch wenn alle gesagt haben, kreuzige ihn, wusste doch jeder, er ist unschuldig. Und das Kreuz ist der Beweis. Das will ich gleich nochmal erklären. Ich hoffe sehr, dass für uns, die wir heute hier sind, das Kreuz, Karfreitag, der Höhepunkt der Passionszeit quasi, wo Christus erhöht wird, zur göttlichen Quelle des Lebens und der Kraft wird. Dass wir nach Hause gehen können und sagen, was für eine Liebe Gottes ist das, die nicht tot zu kriegen ist, die nicht ignoriert werden kann. Was für eine Liebe ist das, die uns hier begegnet? Und wer das verstanden hat, der weiß, auch Karfreitag kann für uns zum Höhepunkt unseres Lebens werden. Ich sagte ja zu Beginn, das Thema Menschen unter dem Kreuz, Jesus, die drei Schwerverbrecher. Und über einen dieser Schwerverbrecher möchte ich gleich zu Beginn sprechen. Den kennen die meisten vom Namen, aber in Wirklichkeit spielt er normalerweise in den Predigten beziehungsweise in unseren Überlegungen keine Rolle. Und doch ist es eines der wichtigsten Ereignisse im Zusammenhang mit der Kreuzigung des Herrn Jesus Christus. Eine der wichtigsten Personen, nämlich Barabbas. Über seinem Leben könnte die Überschrift stehen, schuldig und doch begnadigt, weil Jesus Christus stellvertretend für ihn starb. Drei Menschen sollten an diesem Karfreitag quasi den Tod durch Kreuzigung sterben. Zwei sind gestorben und der dritte, der Barabbas, ist freigesprochen worden. Außer seinen Namen und seinen Taten, er war einer der Anführer, so heißt es im Lukas-Evangelium 23, ich lese mal die Verse 18 und 19, da schrien also alle miteinander, als Pilatus sie fragte, soll ich nun Jesus freigeben oder diesen Schwerverbrecher, hinweg mit diesem, also mit Jesus, gib uns Barabbas los. Und wer war dieser gute Barabbas? Der war wegen eines Aufruhrs, der in der Stadt geschehen war, und wegen eines Mordes ins Gefängnis geworfen worden. Mord ist ein Kapitalverbrechen. Und zur damaligen Zeit stand auf Mord wieder die Todesstrafe. Nach dem jüdischen Gesetz und nach dem römischen Gesetz hat er nichts wie den Tod verdient. Und entsprechend sollte er als Anführer einer Horde gegen das Römische Reich bestraft werden. Da waren sich alle einig. Er hat den Tod verdient. Ich weiß nicht, wie es Menschen geht, zumindest habe ich nur vom Lesen, Hören etwas mitbekommen, wie es manchem Amerikaner im Gefängnis geht, der seit Jahren auf die Vollstreckung seines Todesurteils, das schon lange gesprochen worden ist, wartet. Soll wohl grauenhaft sein. Nicht zu wissen, wann kommen die, wann klopfen die an, wann hat das letzte Stündchen geschlagen. Aber dieser Mann, dieser Barabbas wusste, ich muss sterben, und er wusste, warum. Hat mit allem wahrscheinlich gerechnet, nur nicht mit der Tatsache, dass er noch einmal freikommt, dass er noch einmal freigelassen wird, dass er noch einmal die Freiheit erleben kann. Denn das Todesurteil war ihm sicher. Barabbas, schuldig und doch begnadigt. Und nun kommt einer ins Spiel, der so typisch für uns Menschen ist. Dieser Barabbas hat tatsächlich auch in den Augen Gottes im Sinne der 10 Gebote, du sollst nicht töten, den Tod verdient. Dieses Urteil Gottes auch über uns Menschen, auch wenn, so hoffe ich zumindest, niemand hier ist, der im juristischen Sinn des Todes würdig ist. Dieses Todesurteil gilt über jeden von uns. Wir sind in den Augen Gottes schuldig. Und das Todesurteil über uns hat Gott schon lange gesprochen. Damals über die ersten Menschen. Sie müssen den Tod sterben. Und nun kann plötzlich dieser Todesansatz, dieses Todesurteil, das Vollstreckungsurteil über diesen Menschen ausgesetzt wird, weil ein anderer in die Bresche springt. Das ist so typisch für das Handeln Gottes, stellvertretend für. Das ist das eigentliche Evangelium. Ohne Jesus keine Chance auszusteigen, davon zu kommen, keine Chance. Nur weil ein anderer bereit ist, in die Bresche zu springen, weil ein anderer bereit ist, für mich in den Tod zu gehen, für mich zu sterben, kann ich leben, darf ich leben. Nur weil ein anderer. Dieser Barabbas wusste sicherlich nicht, wie ihm geschah, als er plötzlich hinter Gittern im Gefängnis hörte, die Menschen gröhlen, Jesus soll ans Kreuz und lass uns Barabbas frei. Ja, und hier passiert der erste wichtige Beweis dafür, öffentlich vor aller Welt bis heute. Einer der größten Beweise, juristisch gesehen, für die Leute, die unter uns sich damit beschäftigen, ist das sicherlich selbstverständlich, juristisch gesehen. Der erste große Beweis, dass Jesus Christus unschuldig war, das Todesurteil nicht verdient hat, weil niemand, bis heute, niemand kann zweimal des Todes bestraft werden. Niemand. Geht gar nicht. Entweder stirbt er für seinen Tod, weil er den verdient hat, oder stirbt den Tod eines anderen. Das ist bis heute so. Wenn also einer unschuldig verurteilt wurde, amtlich, und dieses Urteil abgesessen hat, kann der Betreffende, auch wenn er sich outet, ich war das, im Fall eines Fehlurteils, nicht nochmal bestraft werden. Das geht nicht. Man kann für eine Tat nur einmal bestrafen, und weil Jesus nun für den Barabbas gestorben ist und er freigekommen ist, ist das der beste juristische Beweis, er war unschuldig, denn er kann auch nicht noch für seinen Tod bestraft werden. Das sind zwar juristische Feinfindigkeiten, aber ganz entscheidend. Das, was Pilatus da macht, ist der beste Beweis, Jesus ist unschuldig. Er stirbt nicht, weil er ein Verbrecher war. Er stirbt, weil der Barabbas sozusagen freigekommen ist. Und Barabbas ist der beste Beweis, hier ist einer für mich gestorben. Deswegen kann ich frei ausgehen. Und dieser Grundsatz, dieses Prinzip, da stirbt einer für mich, gilt bis heute und wird für alle Ewigkeit gelten. Natürlich ist das die Frage, ist hier nur für uns der körperliche Tod gemeint? Auch das ist natürlich von Interesse. Aber ansonsten geht es auch um das Aufheben unserer zerstörten Beziehung zu Gott und das Erwecktwerden zu einem neuen Leben. Stellvertretend, Barabbas darf frei ausgehen. Ich bin sicher, der ist nicht davon gelaufen. Auch wenn es nicht im Text steht, ich bin sicher, er blieb unterm Kreuz mit den Jüngern. Denn das, was da geschehen ist für ihn, das ist unglaublich. Und Jesus war für ihn so anziehend, weil er wusste, der leidet und stirbt für mich. Was für eine Botschaft. Karfreitag, ein Höhepunkt, in dem Fall für diesen Menschen und symbolisch für uns, die wir an Jesus Christus glauben. Und so wie Jesus für den Barabbas ans Kreuz ging und gestorben ist, ist er das auch für uns. Und niemand von uns muss eines ewigen Todes sterben, einer ewigen Trennung von Gott. Denn Tod ist eigentlich Trennung zwischen Körper und Seele. Das ist der Tod, die Trennung. Und niemand von uns muss getrennt von Gott leben. Dafür hat Jesus gesorgt. Und weil wir frei ausgehen können, ist Jesus unschuldig gewesen. Und nur deswegen, weil er unschuldig war, gilt nun rückwirkend auch dieses Ereignis für uns bis heute. Nur weil er unschuldig war. Denn wenn er schuldig gewesen wäre, wäre er nur seines Todes gestorben, nicht unseres Todes wegen. Das gilt nicht nur für Barabbas. Das gilt nun auch für uns, für jeden von uns. Sein Tod reicht aus, um einen Freispruch von jedem unser einer zu erwirken. Wir können heute nur Gott danken und diesen Freispruch für uns in Anspruch nehmen. Nur im Glauben in Anspruch nehmen, das ist alles. Wenn man diesen Barabbas gefragt hätte, willst du dieses Urteil annehmen, du darfst frei ausgehen und ein anderer ist bereit für dich, nicht nur in die Bresche zu springen, sondern dein Todesurteil zu ertragen. Was meint ihr, wie lange der überlegt hat, ob er das machen will? Der ist im Dreieck gesprungen, vor lauter Freude. Vor lauter Freude. Der hätte keinen Augenblick nachgedacht. Wenn das möglich ist, na selbstverständlich und am besten gleich. Und so kann ich auch nur jedem Mut machen, der diese Botschaft verstanden hat, da ist einer stellvertretend am Karfreitag für mich erhöht worden, ans Kreuz gegangen, auch gleichzeitig zu sagen, ich nehme das in Anspruch und ich darf gleich, heute noch, frei ausgehen. Das Urteil Gottes über meinem Leben, du bist ein Kind des Todes, ist aufgehoben. Aber diese Geschichte ist noch nicht zu Ende. Noch zwei andere Personen, die für andere Menschentypen in dieser Geschichte, in der Passionsgeschichte am Karfreitag erwähnt werden, spielen hier eine Rolle. Nämlich die zweite Person, der sogenannte Schächer am Kreuz. Schächer heißt eigentlich der Verurteilte, der Verbrecher, aus dem Altdeutschen heraus. Wir haben diesen Begriff im Christentum auch ein Stückchen umgewandelt in den Begnadigten. Wenn wir vom Schächer am Kreuz sprechen, dann meinen wir den Begnadigten. Barabbas war auch der Begnadigte, aber über den redet man so nicht. Über dem Leben dieses Schächers am Kreuz, über den zweiten hier, könnte die Überschrift stehen, der Schächer schuldig und doch versöhnt, weil Jesus Christus ihm die Rettung zugesprochen hat. Diese Geschichte wird ebenfalls in Lukas 23 erwähnt, ich werde auszugsweise da aus dem Text lesen. Einer zur Rechten, einer zur Linken, wird uns hier gesagt, wurden mit Jesus ans Kreuz erhöht. Auch wenn diese beiden Männer vieles gemeinsam hatten und wahrscheinlich sogar gemeinsam auf Verbrecherjagd waren, ihren Streifzügen, wahrscheinlich eine gemeinsame Geschichte hatten, endet die Geschichte beider total verschieden. Der eine, um den es jetzt geht, kommt zur Besinnung, kommt zum Nachdenken über das, was er getan hat und über das, was Jesus getan hat. Beides ist entscheidend. Ja, er muss des körperlichen Todes sterben, darf aber, um das vorwegzunehmen, im Glauben sterben, dass er von Gott angenommen ist und nicht verworfen wird. dass er begnadigt wird in den Augen Gottes, auch wenn er körperlich in Tod stirbt. Das ist ein neuer Aspekt der Freiheit. Es geht nicht nur um den körperlichen Tod. Der Barabbas ist sozusagen vom körperlichen Tod freigesprochen worden. Und ich hoffe, er hat sich danach bekehrt. Aber dieser Mann wendet sich vertrauensvoll an Jesus mit einer doppelten Erkenntnis in dieser Geschichte, dass er zunächst mal von sich sagt zu seinem Kompagnon: Und du fürchtest dich nicht vor Gott, Vers 40, der du doch der gleichen Verdammnis bist, wir sind es zwar mit Recht, denn wir empfangen, was unsere Taten verdienen. Und dann die neue Erkenntnis: Dieser aber hat nichts Unrechtes getan. Das ist der erste Schritt zum neuen Leben. Da ist einer, der steht zu seinen Schandtaten, zu seinem Verbrechen. Der bekennt sich vor Gott und vor Menschen schuldig. Oh, da haben das Menschen heute ja viel schöner. Also man kann sich das grauenhafte Bild um die Kreuzungsgeschichte kaum vorstellen. Da waren nicht nur ein paar Dutzend, da waren Hunderte, wenn nicht gar Tausende Menschen bei diesem Ereignis dabei, unter anderem natürlich Angehörigen, die leidvoll mit innerer Wut im Bauch diesen Menschen wirklich die Hölle gewünscht haben. Da standen wahrscheinlich Mütter und Väter und ihm ins Gesicht geschrien haben. Das war ja Sinn der Übung der römischen Justiz, dass man diesen Menschen die ganze Verachtung, den ganzen Hass ins Gesicht schreien konnte und er konnte sich nicht mehr wehren. Es war nicht nur das körperliche Leiden, das zu ertragen hat, sondern seelisch wurden die fertig gemacht. Wie soll einer, der hier den Blicken tausender Menschen freigegeben wird, ausgesetzt ist, das Geschrei der Leute um sich mit allen Verwünschungen, die es so geben kann, hört, Frieden mit Gott finden? Das ist unglaublich. Und doch wahr. Aber heute geht es manchen Menschen so, dass sie sagen: Wie kann man heute überhaupt noch Christ werden? Alles in dieser Welt spricht eigentlich gegen den Glauben. Und viele Menschen, ich kenne einige aus persönlichen Gesprächen, die haben Angst, Christ zu werden. Und die Angst beruht darauf, im Wesentlichen, was werden meine Angehörigen sagen, dass ich plötzlich Christ geworden bin? Was werden meine Arbeitskollegen sagen? Was werden meine Freunde sagen? Ich bin Christ geworden. Bist du verrückt geworden, so nach dem Motto? Wie kannst du bloß? Und diese Angst vor den Leuten hält sie seit Jahren davon ab, sich zu Christus zu wenden. Diese Angst, von diesen Menschen verhöhnt, verspottet, verlacht zu werden. Aber dieser Schächer am Kreuz hat das begriffen. Wir haben nicht mehr viel Zeit und meine Zeit läuft ganz schnell ab. Und ich spüre das bis in die Knochen hinein. Es geht nicht gut aus. Egal, wie lange ich hier am Kreuz festgebunden hänge, irgendwann geht mir die Puste aus. Ja, und dann? Und dann muss ich vor Gott erscheinen. Und mein Kompagnon auch. Und weil er sagt: Und du fürchtest dich nicht auch vor Gott, hat er wirklich Angst gehabt, berechtigte Angst, zu Recht. Angst, vor dem Angesicht Gottes zu erscheinen und zu wissen, das nächste Urteil ist noch viel schrecklicher. Dieses Urteil, ich muss des körperlichen Todes sterben, ist schon schlimm genug, aber nicht zu vergleichen mit dem nächsten Urteil für die ewige Verlorenheit. Weiche von mir. Wenn Gott sagt, ich will mit dir nichts zu tun haben, dann ist das viel, viel schlimmer, als was er hier erleben musste. Selbsterkenntnis, ein ganz wesentlicher Aspekt. Und zwar unabhängig davon, was andere Menschen sagen, beziehungsweise was sie denken, sondern ich muss mein Leben vor Gott ordnen. Und damit kommt der zweite Aspekt zum Tragen, dass er sagt, Jesus hat nichts getan, was des Todes würdig ist. Nun war er sicherlich kein Jurist, der gesagt hat, aha, weil Barabbas freikam und Jesus sterben musste, kann Jesus nicht auch noch Verbrecher sein, um für seine Verbrechen bzw. die Verbrechen von Barabbas sterben. Soweit war er sicherlich nicht. Aber er hat verstanden, aus dem wenigen, was er gehört hat. Ich bin sicher, der war nicht der frömmste Kirchgänger. Der saß nicht wie bei ARD und ZDF in der Kirche in der ersten Reihe. Im Kindergottesdienst war er wahrscheinlich auch nie gewesen. Und doch hat er begriffen, so wie Jesus sich verhält, im Unterschied zu denen, die da gespottet haben und zu Gott betet, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. So wie Jesus sich hier verhält, muss der wirklich aus einer anderen Welt kommen. Aus einer anderen Welt. Denn er sagt in seinem kleinen Gebet, in seiner kleinen Bitte, wenn du in dein Reich kommst, sicherlich haben Menschen, und das hat auch sein Kompagnon gesagt, wenn du Gottes Sohn bist, steig herab, hilf dir selber und uns. Ja, Jesus kommt aus einem anderen Reich, aus dem Reich der Himmel, aus dem Himmelreich. Das hat er verstanden. Jesus stirbt unschuldig und das macht den gewaltigen Unterschied aus. Ob er nur seines eigenen Todes stirbt oder aus einem anderen Reich kommt und für einen anderen stirbt. Das macht den gewaltigen Unterschied aus. Der Schächer am Kreuz wendet sich hier an Jesus mit einer klitzekleinen Bitte. Die Bitte ist so klein, dass wir sicherlich von uns aus darin gar kein Gebet erkennen und sagen würden, naja, ist das schon ein Gebet? Und was kann dieses Gebet bewirken? Die meisten unter uns, die beten wollen, die machen sich gründlich Gedanken. Und manche machen sich zu lange Gedanken. Naja, auch die Frommen unter uns. Bevor sie laut beten, wenn sie denn beten, überlegen sie, wie fange ich an? Wo setze ich einen Punkt und Komma? Vollen Satz, wie schließe ich ab? Und so gut wie der andere betet, kann ich sowieso nicht. Und sie überlegen so lange, bis ein anderer ihnen das Gebetsanliegen, das sie gerade zurechtgebastelt haben, wegschnappt. Ist doch klar, nicht? Wenn wir so unsere Gebete formulieren, sie sollen fein geschliffen, wohl formuliert, toll klingend sein, da sagt der liebe Gott, dafür kann ein anderer beten, dieses Gebet kann ich verzichten. Achten Sie mal auf sich, wenn Sie mal besonders salbungsvoll beten wollen, wie schnell ein anderer ihnen das Gebetsanliegen wegschnappt. Und dieser Mann, wie gesagt, der breiten Öffentlichkeit preisgegeben, sagt in Vers 42, Jesus, gedenke an mich, wenn du in dein Reich kommst. Das Erste und Großartige, was er macht, er ruft Jesus an. Und in diesem Namen, so sagt Petrus, ist das Heil, ist die Rettung, ist die Erlösung. Jesus Christus. Das ist der Name aller Namen. Und so spricht er Jesus an. Und dann, gedenke an mich. Nun muss man dazu sagen, Wir sind ja alle vom griechischen Denken geprägt und für uns heißt eigentlich, denk an mich im Sinne von, verschwende mal einen kleinen Gedanken an mich, falls ich dir mal in den Sinn komme. So nach dem Motto, oh, da war doch jemand, war ein netter Kerl, okay, tschüss. Ein Hebräer hat ganz anders gedacht. Nämlich, wenn Gott an uns denkt, dann handelt er. Wenn es hier heißt, gedenke an mich, heißt das im hebräischen Denken, so viel, wenn du in dein Reich kommst, lege ein gutes Wort für mich ein. Sprich für mich ein gutes Wort, wenn du in dein Reich kommst. So nach dem Motto, kannst du dich ein bisschen wenigstens für mich einsetzen, was tun für mich? Ja, gedenken heißt tun im hebräischen Denken. Und insofern ist es seine Bitte, genau das, was Jesus hier eigentlich sagt und will. Er will ja uns vertreten vor Gott als Anwalt der Verlorenen. Gedenke an mich, sprich für mich vor Gott ein gutes Wort. Kannst du für mich einlegen, damit ich vielleicht von Gott angenommen werde? Und dann dieses Bekenntnis, wenn du in dein Reich kommst, heißt so viel, ich glaube, dass du eigentlich in den Himmel gehörst, sprich unschuldig bist. Und du kommst garantiert dahin. Da ist kein Zweifel daran nach dem Motto, naja, wenn er schon des Todes verurteilt ist, kann er auch nicht besser sein als unser einer. Also, warum soll ich zu ihm beten? Warum soll ich zu ihm sprechen? Warum soll ich ihn um etwas bitten, wenn er der gleiche Verbrecher ist wie unser einer? Nein, nein, so dachte er nicht. Er war sich sicher, dieser Jesus kommt oben garantiert an. Und deswegen diese Bitte. Und dann kommt das Wunder aller Wunder. Jesus wendet sich an ihn, an diesen Mann, an diesen Schächer am Kreuz und sagt zu ihm wahrlich, Amen. Ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Was für ein Wunder. Jesus sagt zu ihm, jawohl, du musst sterben. Ich auch. Aber das ist nur der körperliche Tod. Und der ist für die Ewigkeit nicht relevant. Zwar schlimm genug, aber nicht relevant. Und heute werden wir beide, ich, der Sohn Gottes, der unschuldig stirbt für dich, für Barabbas, für alle anderen. Und du, der du schuldig bist, stirbst, weil du dich an mich wendest. Heute sage ich dir zu, du wirst mit mir im Himmelreich sein, im Paradies sein. Das ist großartig. Mit allem hätte er gerechnet, aber mit dieser Zusage bestimmt nicht. Und ich kann nur sagen, so ist Gott. Nein, Gott sagt nicht, pass auf, du darfst dich gerne an mich wenden, aber da musst du dieses und jenes und noch was anderes tun, du musst alles nochmal in Ordnung bringen und du musst noch dich bei dem und jenem entschuldigen und du musst noch, gar nichts musst du. Wenn Jesus der Herr deines Lebens ist, dann hat er alles getan. Das Einzige, du willst Christus nachfolgen, du willst Christus gefallen, du willst mit Jesus leben. Aber musst im Sinne der Leistung gar nichts. Und du kannst auch gar nicht. Dieser Mann konnte nichts mehr gut machen. Überhaupt nichts. Und doch wird er selig gesprochen, im wahren Sinne des Wortes. Du wirst mit mir im Paradies sein. Was für ein wunderbares Urteil. Und zum Schluss sein Kompagnon, der Dritte im Bunde. Barabbas ist freigesprochen. Er ist versöhnt worden mit Gott und darf im Frieden nach vorne schauen, in die Ewigkeit gehen. Und der Dritte scheint unbelehrbar zu sein. Auch typisch Mensch. Es heißt von dem anderen, der mit Jesus gekreuzigt wurde, er spöttelte weiter. Ja? Er macht sich noch lustig über Jesus, so nach dem Motto, wenn das stimmt, was die anderen über dich sagen. Na komm, zeig mal, was du kannst. Steig herunter. Hilf dir und uns. Ich würde ja weiter Menschen überfallen, heißt das. Würde er weiter meinem Weg des Verbrechens nachgehen? Hilf mir dabei. Von diesem Mann wissen wir am wenigsten nur, wenn die Geschichte so zu Ende gegangen ist, wie sie uns beschrieben worden ist. Man weiß es nicht, ob er sich vielleicht doch noch eines Besseren hat belehren lassen. Endet diese Geschichte in der Heiligen Schrift eigentlich mit diesem Spotten dieses Mannes? Und damit können wir sagen, er geht sehenden Augens in die Verlorenheit. Was für eine Tragik. Was für eine Situation. So nach dem Motto, gesehen, gehört, erlebt. Mein Freund bekehrt sich zu Jesus, bekommt die Zusage, in den Himmel zu kommen. Und er bleibt stur bei seiner Auffassung. Und wenn ich sterbe, aber ich werde vor niemandem mich beugen, werde vor niemandem mich entschuldigen, auch nicht vor Gott. Und wenn einer so in die Ewigkeit geht, ist er für Zeit und Ewigkeit verloren. Was für eine Tragik. Die Passionszeit soll uns daran erinnern, was Jesus für uns getan hat. Der erste wesentliche Höhepunkt ist Karfreitag. Am Karfreitag entscheidet sich anhand dieser drei Menschentypen, wie unsere Ausgangsposition sein kann. Was wir leben heute, ist das typisch Barabbas-Erlebnis. Dass wir leben können, ist tatsächlich so. Denn niemand von uns hat einen Anspruch auf ein langes Leben. Niemand. Niemand kann sein Leben einklagen und sagen, ich will aber mindestens 100 werden. Egal, was er oben denkt. Niemand. Gott kann von gleich auf sofort anders entscheiden. Dass wir leben, verdanken wir der Gnade Gottes. Und dass wir die Erlösung für uns in Anspruch nehmen, ebenfalls. Dass wir heute schon wissen dürfen, ich bekomme das ewige Leben. Indem dass ich mich an Jesus wende, gilt mir diese Zusage, du wirst eines Tages mit mir im Himmel sein. Diese Zusage gilt uns, die wir an Jesus glauben. Und das andere ist auch klar, das Erschreckende ist, dass Menschen zwar viel gewusst und erlebt haben, aber am Ende ihres Lebens trotzdem unversöhnt in die Ewigkeit gehen und damit verloren. Was für ein schrecklicher Gedanke. Wir wollen mit dem guten Gedanken der ewigen Liebe Gottes diese Botschaft in unseren Herzen bewegen und für uns sie in Anspruch nehmen und wissen, Gott hat seine Liebe verewigt. Karfreitag, dieses Wort vom Kreuz ist für die, die an Jesus glauben, die ewige Kraftquelle, die uns in die Herrlichkeit Gottes führt. Und dafür können wir nicht genug danken. In diesem Sinne wünsche ich uns von Herzen Gottes Segen. Amen.